Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 24. Februar 2008 aus der Predigtreihe Schritte mit Jesus. Das Thema heute lautet Fehltritte. Es spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Ich möchte auch allen einen guten Morgen wünschen. Ich freue mich, dass wir miteinander diesen Gottesdienst feiern. Was bedeutet Freundschaft? Freundschaft. Manche sagen, böse Zungen, Freundschaft ist, wenn der Freund schafft, so etwa verstanden, vielleicht die Freunde Jesu auch manchmal die Freundschaft, wenn sie gemerkt haben, ach, jetzt müssten sie sich eigentlich etwas einsetzen. Und es war so gemütlich auf dem Sofa. Und das führt zu einer sehr hässlichen Geschichte, wenn wir sie unter dem Aspekt Freundschaft, Jüngerschaft lesen. Ich möchte uns aus dem Passionsbericht des Markus-Evangeliums Kapitel 14 lesen. Jesus und seine Jünger kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Und Jesus sprach zu seinen Jüngern, setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Bleibt hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter, fiel auf die Erde und betete, so dass es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüber ginge und sprach, aber mein Vater, es ist dir alles möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht was ich will, sondern was du willst. Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte. Und er kam wieder und fand sie abermals schlafend, denn ihre Augen waren voll Schlafs und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und Jesus kam zum dritten Mal und er sprach zu ihnen, ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, des Menschen Sohn wird überantwortet in der Sünderhände. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Soweit diese Geschichte aus der Passionsgeschichte. Sie zeigt zweierlei zum Thema Fehltritte. Erstens, christliches Leben ist nicht davor gefeit, dass wir versagen, uns gegenseitig enttäuschen, alleine lassen und aneinander schuldig werden. Wer Schritte mit Jesus tut, wird auch solche Fehltritte tun. Und zweitens, hier ist ein Weg gezeigt, Fehltritte zu vermeiden oder wieder aufzustehen, wenn sie passiert sind. Und darum geht es heute in der vierten Predigt in der Reihe Schritte mit Jesus. Das Thema ist, wachet und betet, Fehltritte überwinden und vermeiden. Und dazu erstens, werde wie Jesus realistisch im Blick auf dich selbst. Werde wie Jesus realistisch im Blick auf dich selbst. Jesus wurde stark kritisiert und von Gegnern massiv unter Druck gesetzt. Er war so verzweifelt, dass er seinem Leben, ließ es da, tatsächlich am liebsten ein Ende bereitet hätte. Er wollte nicht mehr leben. Verzweifelt bis in den Tod. Er bittet seine Freunde um Unterstützung. Doch diesen Freunden fehlt komplett das Gespür für seine Not. Sie schlafen
anstatt dass sie bei ihm aushalten. Die Enttäuschung Jesu ist riesig. Und auch nach mehrmaligem Bitten kann er sie nicht dazu bringen, dass sie ihn unterstützen. Am Ende gibt er resigniert auf, ernüchtert. Jesus erklärt sich dieses Verhalten der Freunde mit einer Einsicht über menschliches Denken, über die menschliche Psyche. Jesus sagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Die Bibel berichtet ja sehr offen über Fehltritte von Glaubensvätern, von Glaubensvorbildern. Denken wir an den Abraham, der in Ägypten seine Frau verleugnet, damit er einen Vorteil hat. Oder an den Mose, der lebenslang mit seinem Jähzorn zu kämpfen hatte. Von König David, dem großen Vorbild und Muster aller nachfolgenden Könige, wird ein schwerer Fehltritt in seiner Ehe berichtet. David begeht einen Seitensprung mit seiner Nachbarin. Damit zerstört er ihre Familie und bringt Unfrieden über sein ganzes Haus, das sich noch nach Generationen bitter rächt. Die Psalmgebete, die uns von David überliefert sind, zeigen uns, wie er diese Sache aufarbeitet. Und ein erster Schritt dabei ist die Einsicht, die Jesus mit den Worten ausdrückt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Denn Davids Gebete zeigen auch ein sehr bemerkenswertes Bewusstsein dafür, wie gespalten der menschliche Geist und Wille oft ist. Und so lernt David zu beten, er beginnt zu beten, gib mir einen neuen, beständigen Geist und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Er wird sich klar, so oft bin ich unwillig. Obwohl ich in der Theorie willig bin, bin ich im praktischen Leben unwillig. Indem die Bibel die Schwachstellen ihrer Heiligen berichtet, sagt sie, mit diesem inneren Konflikt hat jeder zu kämpfen. Darum ist ein erster Schritt, Fehltritte zu vermeiden, dass du wie Jesus realistisch wirst im Blick auf dich selber, dass du nicht irgendwelche Ideale über christliches Leben im Kopf hast, über dich selber oder über andere und dabei ein Überflieger bist und völlig die Bodenhaftung verloren hast. Jesus redet über diese Diskrepanz, über diese Differenz, wenn er zum Beispiel sagt, wir sind so oft geneigt, den Balken aus dem Auge des anderen herauszuziehen und übersehen, völlig haben keinerlei Gespür dafür, wir versuchen den Splitter rauszuziehen, haben keinerlei Gespür dafür, dass uns so ein Balken im eigenen Auge hängt. Aber wie lässt sich damit, mit diesem Realismus, diese Schwäche, Gefahr und Versuchung überwinden? Der Umstand, dass David uns 150 Psalmen hinterließ, zeigt für mich die Richtung für eine Antwort. Das ist mein zweiter Gedanke. Suche wie Jesus Kraft im gemeinsamen Beten. Suche wie Jesus Kraft im gemeinsamen Beten. Ihr wisst wahrscheinlich alle, was Sekundenschlaf meint. Sekundenschlaf. Vor 15 Jahren Motorrad gefahren und oft bin ich an einem anstrengenden Tag nachts nach Hause gefahren und oft war ich müde. Und ich kann mich ein paar Mal erinnern, dass ich selber dieses Phänomen erlebt habe von Sekundenschlaf. Das ist schlimm. Sekundenschlaf sind Müdigkeitsattacken, die zu einem ungewollten Einschlafen
für einen ganz kurzen Moment führen. Sie können, das wissen wir, schwerste Unfälle verursachen. Ich bin sehr froh, dass mir das nie passiert ist. Und noch heute schrecke ich zurück, wenn ich daran denke, wie mich der Schlaf ums Leben bringen kann. Das Phänomen, dass Schlaf mich und andere ums Leben bringen kann, gibt es auch im geistlichen Leben. Und davon erzählt die Geschichte von jenem nächtlichen Aufenthalt Jesu mit seinen Freunden im Garten Gethsemane. Trotz mehrmaligem Bitten Jesu, seine Freunde mögen ihn in seiner Not unterstützen, können sie sich offensichtlich nicht dazu durchringen, ihrem Freund, mit dem sie seit einigen Jahren beieinander sind, diese wichtige Hilfe zu geben. Und sie schlafen ein. Der Unfall, der sich dabei ereignet, geschieht nicht auf der Straße. Er verursacht keine äußeren Verletzungen. Was hier kaputt geht, sind innere Werte. Vertrauen, Freundschaft, Beziehung. Es entstehen innere Verletzungen. Aber, und das müssen wir uns deutlich machen, diese inneren Verletzungen machen uns fürs Leben ebenso untauglich wie äußere Verletzungen. Es ist für mich die größte Tragik in meinem Beruf zu erleben, wie Leute innerlich verletzt noch 50 Jahre funktionieren können und doch im Grunde genommen das Leben verfehlen. Komplett alles verfehlen, was Gott ihnen eigentlich im Glauben anbieten möchte. Was das Leben uns eigentlich ermöglicht. Immer wieder treffe ich Leute, deren Vertrauen oder Beziehungsfähigkeit irgendwann einmal durch irgendwelche Unfälle, Enttäuschungen beschädigt wurde und ihre Zerstörung wirkt sich genauso vernichtend aus, wie wenn wir äußeren Schaden erleiden. Auch wenn der Verlust an Vertrauen, an Freundschaftsfähigkeit, wenn wir mit einem inneren Misstrauen gegen Gott und die Welt unterwegs sind, dass wir uns vielleicht selber überhaupt nicht eingestehen, auch wenn das viel weniger offensichtlich ist, wie wenn wir einen Gips am Arm haben. Jesus sieht in der Trägheit, sich gegenseitig in heiklen Situationen zu unterstützen, eine ganz große Anfechtung für unseren Glauben. Und darum mahnt er so eindringlich, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Paulus schreibt, einer trage des anderen Last, dass ihr das Gesetz Christi erfüllt. Diese Sätze sind ganz nah beieinander. Mir fehlt jetzt heute Morgen die Zeit, damit bräuchte man eine Bibelstunde, das herauszuarbeiten. Aber die Sätze sind ganz nah beieinander. Die Bibel möchte damit sagen, ohne gemeinsames Gebet verschlafen Nachfolger Jesu ihr Heil. Und darum suche wie Jesus Kraft im gemeinsamen Beten. Aber warum? Zwei Gedanken. Erstens, wie lautet die Telefonnummer Gottes? Genau, 5015. Also wer es noch nicht gewusst hat, ich habe es hier nochmal aufgeschrieben. Es steht nicht im Telefonbuch, aber ihr könnt sie euch notieren. 1515, das haben wir mal gelernt. 5015 haben wir mal gelernt auf einer Kinderbibelwoche. Natürlich klingt das einerseits lustig, aber auf der anderen Seite, es ist so unglaublich viel Ernst bei der ganzen Sache. Und wohl dem, der versteht, was hinter dieser, zugegeben vielleicht etwas saloppen Sache steckt. Gemeint ist Psalm 50, Vers 15. Dort steht die Verheißung Gottes, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Nach der Bibel ist Gebet der Weg schlechthin, den Gott eingerichtet hat, den Gott bestimmt hat, dass wir seine Kraft und Liebe erfahren können. Insbesondere dann, wenn wir es dringend brauchen.
wenn wir in Not sind. Im Beten bekommen wir Anschluss an Gott. Ich möchte dich fragen, wie viel Zeit nimmst du dir fürs Gebet? Heute, gestern, vorgestern. Wenn du diese Möglichkeit nicht nützt, weil du dich vielleicht nicht zum Gebet aufraffen kannst, versäumst du das Heil, das Gott dir im Glauben schenken möchte. Darum suche wie Jesus Kraft im Beten. Das ist aber erst noch die halbe Miete. Zweitens, die Bitte Jesu um Gebetsunterstützung ist praktischer Ausdruck seines Glaubens. Wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so will ich es ihnen tun. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Erst im gemeinsamen Beten ist eine Gemeinde oder Kirche Gemeinde oder Kirche Gottes im Sinn der Bibel. Das griechische Wort, das wir mit Kirche oder Gemeinde, ist eigentlich gleich, wie wir das so sagen, übersetzen, ist Ekklesia. In der Zeit Jesu war Ekklesia ein ganz verbreiteter Begriff und meinte einfach, wie auch heute Gemeinde, wir haben jetzt bald Kommunalwahlen, eine Kommune, eine örtliche Gemeinde, das war Ekklesia. Um sich davon abzusetzen, sagten die ersten Christen, Kirche Gottes oder Gemeinde Gottes, Ekklesia, TUTU. Sie wollten sagen, die christliche Ekklesia ist mehr als einfach eine Gruppe von Leuten. Sie wollten sagen, die christliche Gemeinde oder Kirche, das sind Menschen mit Gott in ihrer Mitte. Die Gemeinde oder Kirche Jesu, das sind Menschen und Gott ist ihr Herr. Dass sie mit Gott in ihrer Mitte rechneten und Gott tatsächlich Herr ihres Lebens sein ließen, brachten sie durch nichts anderes im Grunde genommen zum Ausdruck, als dass sie gemeinsam die Hände gefaltet haben und gebetet haben und so gelebt haben, dass auch deutlich wurde, Gott ist in unserer Mitte. Im gemeinsamen Beten werden wir Gemeinde oder Kirche im Sinn der Bibel. Wenn Jesus in seiner notvollen Situation seine drei engsten Freunde, Petrus, Johannes und Jakobus, um Unterstützung bittet, dann ist Wirklichkeit, was Kirche oder Gemeinde sein will. Dass Menschen ihre Not gemeinsam mit Gott bewältigen möchten. Ein Ort gemeinsamen Lebens in der Gegenwart Gottes. Auch wenn dieser Versuch in unserer Geschichte, die wir gelesen haben, fehlgeschlagen ist, wir wissen, dass wo zwei oder drei versammelt sind, in seinem Namen, er mitten unter ihnen ist. Und darum such wie Jesus Kraft im gemeinsamen Gebet. Wenn wir wissen, wie wichtig das Beten ist, wie sollen wir beten? Wenn wir im Neuen Testament einmal so querlesen, was Jesus zum Beten sagt, dann fällt uns sofort auf, dass viel, viel mehr er Kritik übt an falschem Gebet und es ganz wenige Sätze gibt. Im Gegensatz zu den vielen Sätzen, wo er Beten oft sehr fragwürdig findet, sehr wenige Stellen gibt, wo er positiv zum Ausdruck gibt, wie wir beten können. Aber dazu mein letzter Punkt. Vertraue Gott ganz. Unsere Geschichte gibt ein Beispiel, wie Jesus betet. Jesus sagt, Abba, mein Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und dann macht Jesus eine Pause. Dann heißt es, und er ging wieder hin und betete dieselben Worte. Drei Dinge fallen mir an Jesu
Gebet auf. Erstens, Jesus redet Gott mit Abba an. Das ist hebräisch und heißt mein Vater. Kein Jude vor Jesus und keiner nach Jesus hat so gebetet. Wenn Jesus Gott mein Vater nennt, kommt hier vollends ganz das Gottesbild zum Ausdruck, das er in unzähligen Gleichnissen und Sätzen uns vor Augen gemalt hat. Jesus stellt sich Gott vor wie einen guten Vater. Und die Gemeinde hat diese Vorstellung übernommen. Paulus leitet die Christen zu solchem Beten an, wenn er sagt, ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Und wenn Jesu Gebet beginnt, Abba, mein Vater, alles ist dir möglich, drückt er sein unbedingtes Vertrauen in Gott aus. Zweitens, in diesem unbedingten Vertrauen ist Jesus völlig angstfrei, Gott seine eigene Ideallösung zu nennen. Jesus sagt, nimm diesen Kelch von mir. Das heißt, auch du kannst Gott ausdrücklich und ohne Scheu sagen, was du dir wünschst. Tust du das? In den Dingen, wo du dich wirklich ärgerst, wo du wirklich nicht schlafen kannst, wo du beginnst zu zittern und zu sagen, sei es Menschen oder sei es irgendeine Situation, dass du zu Gott sagst, nimm diesen oder jenen weg. Dass du Gott wirklich deine Ideallösung sagst. Jesu Vertrauen beinhaltet dann drittens Gehorsam. Der dritte Teil dieses Gebetes lautet, doch nicht was ich will, sondern was du willst. Wir können Gott unsere Wünsche sagen und wir sollen das beharrlich tun und wir sollen auch dabei nicht gleich aufgeben. Aber die Vorstellung, dass Gott wie ein guter Vater ist und wir seine Kinder bedeutet, Gott sieht weiter als wir. Zu Jesu Gottesbild gehörte es, Gott ist unser Schöpfer. Gott hat für jeden ein gutes Leben geplant. Und weil das so ist, gehört zu diesem Gottesbild auch dazu, dass Gott nicht in jedem Fall uns unseren Willen lassen möchte. Und darum ist Jesus vernünftig. Das ist pure Vernunft auf der Basis seines Gottesbildes. Auch wenn seine Gefühle in eine ganz andere Richtung wollen, betet er doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Für Jesus ist das ganz wesentlich. Darum beginnt auch das Vaterunser, das er uns als ein Mustergebet vorschlägt mit den Worten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, und erst jetzt an zweiter Stelle kommen die Bitten für unser persönliches Leben. Jesus sagt damit, bei allen Vorstellungen, die du selbst hast, gilt es, diese in Gottes Willen einzufügen. Also neben der Aufforderung, wachet und betet, gibt Jesus ein recht konkretes Beispiel, wie dieses Wachen und Beten aussehen kann. Erstens, komm mit deinen Sorgen und Nöten zu Gott als einem guten Vater. Zweitens, nenne Gott angstfrei deine Vorstellungen. Sei aber auch vernünftig und sei deswegen drittens bereit, deinen Willen in Gottes Willen einzufügen, weil du ja im Grunde genommen glaubst, dass Gott der Schöpfer deines Lebens ist und der Schöpfer einfach einen Tick weiter sieht als man selber. Mit einem Wort, vertraue Gott ganz. Jakobus, Johannes und Petrus schaffen es nicht auf Anhieb, dieses Gottvertrauen aufzubringen. Die Folge ist, dieser Geschichte dass beide ihren Freund im Stich lassen. Einer nach dem anderen verabschiedet sich. Es ist eine Geschichte auch von schwerem Versagen, von Fehltritten. Das Opfer ist Jesus. Jesus stirbt von Freunden verlassen, verraten, enttäuscht am Kreuz. Aber in dieser Einsamkeit und Enttäuschung reift sein Gottvertrauen und reift sein Glaube. Die Bibel berichtet, Jesus starb mit den Worten, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und der römische Hauptmann, der die Kreuzigung beaufsichtigte, ist so zutiefst berührt von dieser Haltung, in der Jesus all das Schwere erträgt, dass er sagt, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und das Ende der Geschichte zeigt, Jesus hat sich in Gott nicht getäuscht. Gott hält ihn im Sterben und Tod und schenkt ihm Auferstehung und neues Leben. Und dann wird erzählt, wie Jesus nach der Auferstehung seinen Freunden begegnet, die ihn durch ihre Trägheit, durch ihren Unwillen im Stich gelassen haben. Jesus kann ihnen ihr Versagen vergeben und barmherzig sein, weil er erfahren hat, mein Leben ist gar nicht abhängig von anderen Menschen. Gott hält mich. Gott hat einen guten Plan für mich. Und deswegen möchte ich habe es immer wieder gesagt, ich möchte wirklich die ansprechen, die zwischen 30 und 40 sind. Wenn ihr in dieser Phase Erfahrungen in eurem Leben macht, wo euch Menschen enttäuschen, wie ihr diese Erfahrungen verarbeitet, ob ihr euch an diesen Enttäuschungen aufhängt oder ob ihr durch all die Tiefen hindurch einen Glauben entwickelt, dass euer Leben letztlich in Gott gehalten ist, wird entscheiden, ob ihr einmal mit 60 oder 70 Glaubensvorbilder sein könnt, die durch Glauben gestellt sind und die nicht durch Moral anderen etwas weitergeben müssen, sondern durch ihr Vorbild, weil sie erfahren haben, das, was Josef einmal ausdrückt, seinen Brüdern gegenüber, die schwer an ihm gesündigt haben, ihr gedachte das Böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Und Josef geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, um zu retten ein großes Volk. Das heißt, Josef, zunächst einmal musste er einfach vertrauen. Aber irgendwann haben sich die Mosaike zusammengesetzt und er hat begriffen, Gott hat mit diesem Leidensweg, auf den er mich gestellt hat, sogar ein gutes Ziel gehabt. Und er konnte seinen Brüdern vergeben. Ob du vergeben kannst mit 60, 70 oder 80, ob du in Frieden sterben kannst, hängt davon ab, ob du mit 20, 30, 40 oder 50 anfängst, dein Leben wirklich in der Abhängigkeit von Gott zu begreifen und wirklich darauf zu vertrauen. In diesem Geist vergibt Jesus seinen Freunden und lädt sie zu einem Neuanfang ein. Der Fortgang der Geschichte Jesu erzählt, wie dies für Petrus, Jakobus und Johannes zweierlei bedeutet hat. Erstens, sie beginnen aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen und künftig weniger zu schlafen und wachsamer zu sein. Sie beherzigen Jesu Rat, wacht auf und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Zweitens, sie können wie Jesus denen vergeben, die sie enttäuschten, weil sie begriffen haben, dass sie in Gott alles haben, was sie brauchen. Dass auch dort, wo Menschen sie enttäuschten, Gottes Plan für das Leben doch nicht über den Haufen geworfen ist. Ich weiß nicht, wo du mit diesem Thema stehst, mit deinem Beten, deiner Erwartung von Fürbitte und Unterstützung anderer, deinen Enttäuschungen durch andere und der Möglichkeit auch der Vergebung und Neuanfang, die auch dir offen sind. Der Apostel Paulus sagt einmal, wach auf, der du schläfst, steh auf, so wird dich Christus erleuchten. Und Johannes sagt, werde wach, wer überwindet, der nimmt letztlich in Anspruch, was Gott uns im Glauben an Heil anbietet. Nütze diese Passionszeit, solche Fragen zu klären. Es ist der Weg zu einem wachen, betenden Christsein. Ich möchte mit uns beten. Treuer und barmherziger Gott, ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du ein gutes Leben für uns, für jeden von uns, für jede von uns geplant hast. Herr, lass uns aus diesem Gottesdienst gehen mit der Gewissheit, wenn wir auf die Straße treten, dass wir es wieder ganz, ganz stark empfinden. Du hast ein gutes Leben mit uns geplant. Und dieses gute Leben ist nicht abhängig davon, wie andere Menschen an uns gehandelt haben oder wie wir das Gefühl haben, wie das Schicksal oder das Leben oder wie wir es sonst nennen, an uns handelt. Barmherziger Gott, hab Dank, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast, der uns einen Weg zeigt, mit Enttäuschungen und inneren Verletzungen umzugehen, nicht daran zu zerbrechen, sondern heil zu werden, das ganze Heil in Anspruch zu nehmen, das du für uns bereithältst. Herr, und ich möchte dir danken, dass deine Liebe nicht da endet, wo wir aneinander schuldig werden, weil Bequemlichkeit oder Trägheit uns beherrschen. Vielleicht möchte ich für alle die bitten, die sich oder andere in ihren Erwartungen überfordern. Herr, schenk ihnen Realismus über sich selbst. Herr, ich möchte dich für die bitten, die unter uns enttäuscht oder verletzt sind. Herr, lass Heilung an ihnen geschehen. Lass uns ganz neu begreifen, dass wir nicht nur äußerlich verletzt sein können und ums Leben kommen können, sondern auch innerlich. Aber hab ganz herzlich Dank, dass du gerade unsere Seele heil machen möchtest. Herr, und ich möchte dich bitten um alle Trägen und Bequemen. Herr, führ sie zu der Einsicht, dass damit die Gefahr verbunden ist, ihr Heil zu verschlafen. Herr, wenn wir jetzt gleich miteinander beten, dann schenk uns deinen Heiligen Geist, eben diesen willigen Geist, diesen aufbauenden Geist, der Geist, der nicht nur mit unserer Kraft rechnet, sondern der offen ist für dich und für das Wunder, dass unser Herz verwandelt wird. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.